Lassen Sie mich beginnen mit einer kurzen Wiederholung von letzten Mittwoch. Es gibt Kapitel 14 und Morgenbar. Und dann hat das erste Beispiel H2 angeschaut. Und im Unterschied zu H2 Plus, was Klaus Wolf angesprochen hatte, müssen wir, sagen wir, H2 mehr als eine Reaktion haben, auch wenn Spin-Eigenschaften nutzen und die entsprechenden Wave-Funktionen dann eine antisymmetrisch aufstellen. Ich habe Ihnen zwei Modelle vorgestellt, wie Sie approximierte Wave-Funktionen für H2 finden kann. Einmal das Valenz-Bindungsmodell und einmal das ECAOMU-Modell für Linear Combination of Atomic Orbitals zu Molecular Orbitals. Ich stehe die mit einem schlechten Gewissen, weil ich vergessen habe nachzugucken, ob dieses Quadrat steht oder nicht. Hat es von Ihnen jemand nachgeschaut? Sieht nicht so aus. Ist tatsächlich noch nicht so wichtig. Wie ist die Wellenfunktion zu dem niederenergetischsten bindenden Zustand hier aufgeschrieben? Achten wir auf die Wellenfunktion für zwei Elektronen und Sie sehen, wir haben hier eine sehr starke Lokalisierung. Hier einmal zum Beitrag, da sagen wir, Elektron 1 ist in einem 1s-ähnlichen Orbital zum Atomkern A und Elektron 2 in einem 1s-Elektron, in einem 1s-Orbital Kern B herum, beziehungsweise macht eine Linearkombination mit dem Fall, dass Elektronen gerade vertauscht sind. Da die Elektronen so schweifbar sind, dann sind die Koeffizienten vor den jeweiligen Beitritten der Linearkombination gleich. Außerdem müssen wir noch die Spin-Eigenschaften berücksichtigen. Hier schreiben wir den Zustand mit der niedrigsten Energie auf. Das ist der mit antiparallelem Spin, also entweder Elektron 1 mit Elektron 2 Spin-Dauer oder umgekehrt. Und da wir berücksichtigen müssen, dass die Wellenfunktion antisymmetrisch sein muss, muss stehen. Die zweite Möglichkeit, wie man sich dem H2-Molekül nähern kann, ist eben die Linearkombination von Atomorbitalen zu Molekülorbitalen. Um die entsprechende Beschreibung gleich antisymmetrisch zu haben, habe ich Ihnen hier nochmal eine Slater-Determinante aufgeschrieben. Sie sehen, in einer Zeile füllen wir nur ein Elektron ein, in der zweiten Zeile auch nur das zweite Elektron, dann werten wir die aus und dann sehen Sie, ergibt sich, dass sich das Elektron 1 in einem Molekülorbital Sigma G1s aufhält. Das Elektron 2 hält sich in dem gleichen Molekülorbital auf. Und dann haben wir hinten noch die Spin-Wellenfunktion dran multipliziert. Wie sehen jetzt diese Molekülorbitale aus, die ich hier verwende? Naja, Sie können sie am Titel schon ablesen. Die Molekülorbitale sind Linearkombinationen von Atomorbitalen. Ich habe jetzt hier unten aufgeschrieben, eine typische Linearkombination zu Sigma G1s wäre, dass ich eben eine Linearkombination der beiden 1s-Orbitale durchziehe. Das sehen Sie hier, ich bilde die Linearkombination phi H1sA plus phi H1sB. Die Koeffizienten sind gleich, weil die Kerne ununterscheidbar sind. Und dann fülle ich diese Molekülorbital, oder in dem Fall dieses Molekülorbital mit zwei Elektronen auf. Dann habe ich zwei Modelle mit approximierten Wellenfunktionen. Die sind natürlich nicht exakt, aber sie sind eben eine Näherung. Wir können, um die Näherung noch ein bisschen zu verbessern, erinnern Sie sich, Z-Stern variieren, um die Molekülorbitale oder Atomorbitale ein bisschen kompakter oder ein bisschen ausgedehnter zu machen, über Variationsrechnung. Wir sind in der Born-Oppenheimer-Näherung, das heißt, wir können das dann für alle möglichen R, also Kern-Kernabstände machen und können dann mit Hilfe dieses Hamilton-Operators die Energieerwartungswerte ausrechnen. Der Hamilton-Operator vielleicht eben nochmal enthält die Beiträge zu der kinetischen Energie und die Beiträge zur potenziellen Energie. Und wenn man sich die Beiträge zur potenziellen Energie so aufschreiben will, dass man keinen vergisst, hilft eine Skizze. Sehen Sie hier nochmal, wir haben die zwei Kerne HA und HB, die beiden Elektronen E1 und E2. Und dann kann man eben hier alle möglichen elektrostatischen Wechselwirkungen aufschreiben. Wenn man das alles ordentlich macht, dann findet man in Abhängigkeit des Kern-Kernabstands die rote bzw. die gelbe Kurve. Sie sehen, die gelbe Kurve, das ist das Valenzbindungsmodell, beschreibt die Energie ein bisschen besser. Blau wäre die exakte Rechnung. Und das LCAOMO-Modell ist vor allem in der Situation nahe der Dissoziation nicht mehr besonders gut, aber sagen wir mal im Bereich, der einen interessiert, bei nahe der Gleichgewichtslage, liefert es ganz ordentliche Ergebnisse. Aufgabe für heute noch ist, dass wir versuchen, das Ganze jetzt ein bisschen allgemeiner anzugehen und eben zum Beispiel nicht nur H2 anzugucken, sondern auch andere einfache zweiatomare Moleküle. Aber bevor wir dazu kommen, wäre Ihre Gelegenheit, Fragen zu stellen. Was gibt's? Hätten Sie sonst ein bisschen Lust auf Feedback? Wie läuft es in den Übungen gerade? Sind Sie zufrieden? Sind Sie gern? Hier vorne? Sie sind zufrieden, das ist schön. Sie hatten gezögert, ob Sie sich melden sollten. Jetzt haben Sie sich durchgerungen. Ja, sehr gerne. Also die Frage war, gibt es da einen Unterschied? Also die Frage war, wenn ich das hier einsetze, hier rein, steht dann eigentlich da das Gleiche wie hier? Die Frage ist, finde ich, so gut, dass wir das mal machen sollten. Was mir ein bisschen Arbeit bringt, aber gucken wir mal. Also, verstehen Sie, warum ich so enthusiastisch und begeistert über diese Frage bin? Ja? Also die Frage ist, macht der Drescher da nicht viel Buhai um zwei Modelle, die nachher jetzt genau das Gleiche zeigen? Also nur weil er hier erstmal die Elektronen in einzelnen Atomorbitale steckt und im Gegensatz hier die Elektronen in Molekülorbitale steckt, die Molekülorbitale doch in Wirklichkeit auch nichts anderes sind als eine Linearkombination von Atomorbitalen. Wo ist der Unterschied? Und den rechnen wir gerade aus. Machen wir sowas wie Einsetzen der Atomorbitale in die Molekülorbitale. Also mit anderen Worten, ich setze das hier ein. Und bekomme dann für Sigma G 1s für Elektron 1, Sigma G 1s für Elektron 2 einen Vorfaktor 1 durch 2 plus 2 SAB, Klammer auf, Phi H 1 SA Elektron 1 plus Phi H 1 SB Elektron 1 mal, Klammer auf, Phi H 1 SA Elektron 2 plus Phi H1SB Elektron 2, große Klammer zu. Wenn ich das ausmultipliziere, muss ich irgendwie ersten Summanden mit ersten Summanden, mit ersten Summanden und zweiten Summanden und so weiter das ausmultiplizieren. Vorfaktor bleibt der gleiche, 1 durch 2 plus 2 SAB. Klammer auf, jetzt wird es ein bisschen länglich, das ist dann Phi H1SA Elektron 1 mal Phi H1SB Elektron 2 plus Phi H1SB Elektron 1 mal Phi H1SA Elektron 2 plus Phi H 1 SA Elektron 1 mal Phi H 1 SA Elektron 2 und es fehlt noch einer plus Phi H 1 SB Elektron 1 mal Phi H 1 SB Elektron 2. Und das stelle ich jetzt gerade noch ein bisschen um, damit es übersichtlicher wird. Das ist Vorfaktor. Mal große Klammer, haben wir 4H1SA, Elektron 1, mal 4H1SB, Elektron 2, plus, ja bitte? Weil wir Sigma G1S1 mit Sigma G1S2 multiplizieren. Sigma G1S1 steht direkt hier. Sigma G1S2 sieht ganz genauso aus, nur dass sie alle Klammern mit Einsen durch Klammern mit Zweien ersetzen. Das heißt, in beiden Sigma G1S steht 1 durch Wurzel 2 plus 2 SAB und das multipliziert, fällt die Wurzel weg. So, ich war hier einfach nur am Sortieren dieser Terme. Ich habe mir gerade den da rausgeguckt, um den da hinzuschreiben. Schreibe noch einen zweiten hin, nämlich Phi H1SB1 Phi H1SA2. Das ist dieser hier. Klammer zu, plus, Klammer auf. Ja, bitte. So, dann haben wir hier jetzt noch stehen, Phi H1SA1, Phi H1SA2, plus Phi H1SB1, Phi H1SB2, Klammer zu, Klammer zu. So, jetzt sehen Sie den Unterschied. Der Unterschied ist nämlich, dass wir hier ziemlich genau das haben müssten, was Sie im Valenzbindungsmodell haben. Nämlich entweder Elektron 1 ist am Kern A und Elektron 2 ist am Kern B oder Elektron 1 ist am Kern B und Elektron 2 ist am Kern A. Das heißt, das wäre sowas wie, wenn ich das mal flapsig hinschreibe. H, H. Und zusätzlich haben wir aber noch gemischte, oder haben wir die anderen gemischten Terme, bei denen wir beide Elektronen am Kern A haben. Das wäre also sowas wie H minus H plus. Oder eben andersrum. Und das ist der Unterschied in diesen Modellen. Und ganz wunderbar kann man das auch ablesen in der Energieberechnung für das, also im Vergleich der beiden Modelle. Und zwar sehen Sie, dass dieses Modell, was wir jetzt gerade nochmal ausmultipliziert haben, bei der Dissoziation hier ziemlich abweicht von dem, was man tatsächlich findet. Und das liegt daran, dass wenn Sie H2 dissoziieren, in aller Regel zwei neutrale H-Atome finden, aber nicht ein H- und ein H+. Deswegen ist in diesem Fall zur Beschreibung der Energie bei hohen Kernabständen eben das Valenzbindungsmodell das bessere. Das war eine sehr ausführliche Antwort auf diese Frage. Was gibt es noch? Wenn Sie übrigens jetzt sehen, dass unsere beiden Modelle irgendwie beide nicht so das Richtige sind, können Sie auch auf die Idee kommen, Sie könnten einen Kompromiss eingehen und könnten sagen, ich nehme Lambda mal diese Wellenfunktion plus 1 minus Lambda mal diese Wellenfunktion, könnten versuchen, so das Ganze noch ein bisschen genauer zu beschreiben. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit allgemeinen zweiatomaren Molekülen. habe ich hier schon angefangen zu schreiben, allgemeiner. Üblicherweise verwenden wir LCAOMO. Die Wellenfunktion Psi 1, 2, 3 und so weiter bis n Elektronen, hatte ich das letzte Mal schon aufgeschrieben, brauchen Sie nicht nochmal mitzuschreiben, ist 1 durch Wurzel n Fakultät und dann haben wir diese Determinante Sigma 1, 1, Alpha 1, Sigma 1, 1, Beta 1 und so weiter bis Sigma m 1, Beta 1. Und das geht dann immer so weiter bis Sigma 1 n Alpha n und immer so weiter bis Sigma m n Beta n. Die Frage ist jetzt, wie kann ich allgemein diese Sigmas bekommen, diese Molekülorbitale? Und Sie haben gesehen, dass wir im Fall des Wasserstoffmoleküls einfach das 1s-Atomorbital des einen Atoms mit dem 1s-Orbital des anderen Atoms gemischt haben. Und allgemein bedeutet es eben, wir mischen irgendwelche Atomorbitale zu irgendwelchen Molekülorbitalen. Allgemein aufgeschrieben. Ach so, und... Also nur, dass wir nicht aneinander vorbeireden. Ja, diese Sigmas hier, das sind die Molekülorbitale. Und ganz allgemein können Sie ein solches Molekülorbital Sigma J konstruieren als Linearkombination mit einem Vorfaktor CIJ aus den Atomorbitalen Phi I. Das wäre ganz allgemein so. Sie haben unendlich viele Atomorbitale. Die bilden einen vollständigen Satz. Das heißt, Sie können aus solchen Linearkombinationen von Atomorbitalen jede beliebige Molekülorbitalfunktion konstruieren. Also mathematisch sind Ihnen da keine Grenzen gesetzt. Nochmal, um das ein bisschen zu illustrieren. Zum Beispiel wäre eine Linearkombination wäre sowas wie Sigma 1, 1 ist Vorfaktor A mal Phi H 1 SA 1 plus Phi H 1 SB 1. Das wäre eine der langweiligsten Linearkombinationen, die Sie nehmen könnten, um ein Sigma-Molekülorbital zu beschreiben. Lassen Sie mich an der Stelle vielleicht noch aufschreiben, dass der unendliche Satz der Phi I ist vollständig. Und das heißt, wenn Sie Ihre Molekülorbitale konstruieren wollen, dann haben Sie ziemlich viele Möglichkeiten, Parameter zu variieren. Sie können die CIJ variieren. Das könnten unendlich, also nehmen wir an, Sie wollen das Molekülorbital Sigma 3 konstruieren. Dann wäre J gleich 3. Dann können Sie aus dieser unendlichen Summe hier die CI3s variieren. Und Sie können für jedes Phi I das Z-Stern variieren. Also mit anderen Worten, optimale Werte für C, I, J und Z-Stern I durch Variationsrechnung. An dieser Stelle hören wir sozusagen mit dem echten Rechnen auf und ich zeige Ihnen so ein paar Faustregeln, wie Sie im Kopf praktisch solche Molekülorbitale konstruieren können. stark vereinfacht. Sie wählen sich nicht unendlich viele Phi-Is aus, um ihre Molekülorbitale zu konstruieren, sondern sie wählen sich einen Basissatz aus. Und das könnte zum Beispiel sein, ein Atomorbital pro Atom. Aber realistischer ist natürlich ein viel größerer Basissatz. Wenn wir sagen, wir wählen uns einen Basissatz von einem Atomorbital pro Atom, dann könnte das Molekülorbital, also ich nehme jetzt ein Atomorbital pro Atom und dann kann ich zum Beispiel Sigma 1 konstruieren als C11 Phi 1 plus C21 Phi 2. Und jetzt kommen wir dazu, wie man das praktisch im Kopf machen kann. Man muss sich nämlich solche Atomorbitale suchen, die auch überlappen können. Und wir haben für den Überlapp von Atomorbitalen haben wir, oder Entschuldigung, ich nehme es nochmal, muss ein bisschen modifizieren. Wir nehmen solche Atomorbitale, die gut zu einem Molekülorbital mischen können. Und sie können dann gut zu einem Molekülorbital mischen, wenn sie energetisch nicht zu unterschiedlich sind und wenn sie einen Überlapp bilden können. Und das war die Geschichte mit diesem Überlappintegral SAB. Ich hatte Ihnen dazu schon mal eine Skizze gezeigt, die zeige ich Ihnen einfach nochmal. Da konnte man zum Beispiel sehen, dass die 1s-Orbitale gut einen Überlapp bilden können. Das sahen Sie hier nochmal. Wenn ich zwei 1s-Orbitale zusammenbringe, dann haben die einen Überlapp. Das Überlappintegral kriegt einen Wert von größer 0. Genauso, wenn ich zum Beispiel ein 1s-Orbital mit einem 2pz-Orbital mische, dann gibt es hier einen Überlapp. Aber als Gegenbeispiel, wenn Sie ein 1s-Orbital mit einem 2px-Orbital zum Überlapp bringen wollen, dann scheitert das. Das Überlappintegral wird 0 sein, einfach aufgrund der Vorzeichenverteilung. Wir machen ein Beispiel. Beispiel soll sein Fluorwasserstoff, HF. Und jetzt muss man überlegen, welche Orbitale nimmt man, welche Atomorbitale, um das Molekülorbital zu bilden. Und also vielleicht sollte ich noch dazu schreiben, die Elektronenkonfiguration von F wäre 1s², 2s², 2p hoch 5. Und ich suche mir jetzt als Atomorbitale aus Phi 1, das Phi-H1s-Orbital. Das ist vernünftig, weil unser Wasserstoff nur ein Elektron hat, was sich eben im 1s-Orbital aufhält. Deswegen nehme ich dieses Atomorbital. Und als Atomorbital 2, was ich noch mischen möchte, verwende ich das Phi-F2pz-Orbital. Warum nehme ich das? Weil die erstens energetisch ähnlich sind, deswegen gut mischen werden können. Und zweitens, weil die px- und py-Orbitale nicht mit 1s mischen können, aufgrund der unglücklichen Symmetrie. Und damit glaube ich, schreibe ich Ihnen gar nichts weiter auf. Also Sie können jetzt ganz genau so vorgehen, wie wir für H2 vorgegangen sind, mit dem einzigen Unterschied, dass Sie eben jetzt für die Molekülorbitale C11-4H1S plus C21-4F2PZ einsetzen. Im Fall des H2-Moleküls waren diese beiden Vorfaktoren gleich, weil die beiden Kerne ununterscheidbar waren. Im Fall von HF haben wir tatsächlich zwei unterschiedliche Koeffizienten. Müssten da irgendwo gleich kommen. Ah, warum kommen sie da nicht? Ja, wahrscheinlich, weil Sie es einfach hier sehen. Ja? Die haben eben hier zwei unterschiedliche Koeffizienten vor den Phi 1 und Phi 2. Wenn Sie jetzt rechnen, und ich zeige Ihnen das ohne Rechnung, ohne Rechnung finden Sie, dass für HF Sigma 1 gegeben ist als 0,34 mal Phi H1S plus 0,84 Phi F2PZ. Müssten 0,34 und 0,84 eigentlich 1 ergeben? Also tut es auf jeden Fall nicht, ja? Aber natürlich müsste auch hier irgendwie die Normierung erfüllt sein, im Sinne von Integral Sigma Stern Sigma d Tau muss 1 sein. Und in unserem Fall ist es so, dass die Phi 1 und Phi 2 normiert sind. Wenn Sie jetzt für Sigma diese Linearkombination einsetzen, müssten Sie das sozusagen einmal komplex konjugieren, dann mit sich selbst multiplizieren und dann jeweils berücksichtigen, dass die Atomorbitale normiert sind, oder mit anderen Worten, daraus folgt, dass C11² plus C21² plus 2 C11 C21 S12 ist das Überlappintegral, das muss eben 1 sein. Gut, dann könnten Sie überlegen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Elektron, was in diesem Molekülorbital steckt, am Wasserstoffatom zu finden. Dann würden Sie sagen, okay, diese 0,34 zum Quadrat wäre auf jeden Fall dem Wasserstoffatom zuzurechnen. Und das hier ist ja sozusagen die Situation, in der das Elektron irgendwo dazwischen hängt, da könnten Sie die Hälfte noch dem Wasserstoffatom zuordnen. Und dann finden Sie als Wahrscheinlichkeit, das Elektron am Wasserstoff zu finden, bei 0,21 und die Wahrscheinlichkeit, das Elektron am Fluor zu finden, bei 0,79. Das würde ich Ihnen gerade eben nochmal in der Skizze zeigen wollen, nämlich hier. Wir haben hier das H1S-Atomorbital und hier das F2PZ-Atomorbital und die beiden mischen wir jetzt zu Molekülorbitalen. Und die Rechnung, die ich jetzt mit Ihnen nicht durchgeführt habe, ergibt, und das gilt ganz allgemein, dass eben die Mischung von zwei Atomorbitalen zu zwei Molekülorbitalen führt, einem bindenden und einem antibindenden. Und ich schreibe Ihnen dazu vielleicht am einfachsten mal ein paar Merkregeln auf. Also, in einem solchen Molekül-Orbital-Energiediagramm finden Sie, dass zwei Atomorbitale zu zwei Molekülorbitalen mischen dann, wenn das Überlappintegral SAB ungleich 0 ist und die beiden Atomorbitale energetisch nicht zu unterschiedlich sind. Sie bekommen dann zwei Molekülorbitale, und zwar einmal das Psi-G, was Ca Phi A plus Cb Phi B ergibt. Dieses ist bindend und liegt um Delta Epsilon plus niedriger als das niedrigere Atomorbital. Das wäre also in unserem Fall hier dieses. Und die Energiedifferenz Delta Epsilon plus ist eben die Energiedifferenz von hier nach hier. Das ist ein bisschen verwirrend. Dieses Plus bezieht sich nicht auf Energieanhebung, sondern bezieht sich darauf, dass hier ein Plus steht, weil das die gerade Linearkombination ist. Und das führt eben zu einer Energieabsenkung um Delta Epsilon plus. Umgekehrt haben wir auch das antibindende Orbital mit Psi ungerade. Das ist Ca-Phi-A minus Cb-Phi-B. Das ist antibindend und es liegt um Delta Epsilon minus höher als das höhere Atomorbital. Und das sehen Sie hier. Das wäre Psi-U, das antibindende Molekülorbital, was um Delta Epsilon minus höher liegt als das höhere energetische Atomorbital. Weitere Merkregel ist, dass Delta Epsilon plus und Delta Epsilon minus ansteigen mit ansteigendem Überlappintegral SAB. Das ist nahezu trivial. Wenn das Überlappintegral 0 ist, die beiden Kerne also weit weg, dann sprechen wir gar nicht von einem Molekül. Und dann ist natürlich einfach die Beschreibung über die beiden Atomorbitale die richtige, dann gibt es also weder eine Energieabsenkung noch eine Energieanhebung und dann, wenn eben der Überlapp größer wird, dann fangen Sie an, die Molekülorbitale zu mischen und dann ergibt sich diese Aufhebung, Aufspaltung. Und es gilt, dass Delta Epsilon plus vom Betrag her kleiner ist als Delta Epsilon minus. Das zeigen Sie in den Übungen. Und das sehen Sie auch in diesem Bildchen hier, die Energieanhebung vom oberen Atomorbital zum oberen Molekülorbital ist betragsmäßig größer als die Absenkung, die Sie hier unten sehen. Dann müssten wir uns nochmal die Koeffizienten angucken und was ich Ihnen sagen möchte, ist zunächst mal, wenn zwei Atomorbitale die gleiche Energie haben, dann haben die Koeffizienten im Molekülorbital die gleiche Größe. Was meine ich damit? Ich hatte ihn hier aufgeschrieben für HF, dass die Koeffizienten 0,34 mal phi H1S und 0,84 mal phi F2PZ sind. Hier sind also die Koeffizienten unterschiedlich, was daran liegt, dass die Atomorbitale phi H1S und phi F2PZ energetisch unterschiedlich liegen. Nehmen wir mal an, diese beiden Atomorbitale sind gleich. Triviales Beispiel wäre H2. Dann sind auch die Koeffizienten gleich. Und das sehen Sie natürlich auf dem Bildchen grafisch angedeutet. Hier sind die Koeffizienten gleich beim H2. Und das sehen Sie hier in der Grafik. Dieses Molekülorbital hier ist zusammengesetzt aus einem H1S-Orbital und einem zweiten H1S-Orbital und die haben beide die gleiche Größe. Wenn, oder anders gesagt, der Koeffizient des, niedrigeren Atomorbitals ist größer im bindenden Molekülorbital und kleiner im antibindenden. Das sehen Sie grafisch dargestellt. Also ich sage den Satz nochmal. Der Koeffizient für das niedrigere Atomorbital ist größer im bindenden Molekülorbital. Da sehen Sie hier, dieses Molekülorbital ist zusammengesetzt aus, grafisch dargestellt, einem großen F2PZ-Beitrag und einem kleineren Phi-H1S-Beitrag. Das schreibe ich eben mal auf. Haben Sie so einen Kram schon mal in irgendeiner Veranstaltung gehört? Nein, okay. Sie haben eine Frage, ja? Ja. Gibt keine Grenze, sondern wenn je größer der energetische Unterschied ist, desto kleiner ist das Überlappintegral. Und ja, dann wird einfach der Beitrag immer kleiner. Wir sehen nachher Beispiele, wo Sie geringe Beiträge von SP-Mischungen oder sowas bekommen. Aber wie gesagt, also mit Hilfe von Variationsrechnung können Sie alles wunderbar rechnen. Das, was wir jetzt gerade machen, ist so eine Art, naja, lustige Faustregel für LCA, OMO. Ich habe irgendwo noch eine Frage gesehen aus dem Augenwinkel. Schießen Sie einfach los. Ja, ich glaube Sie, ja. Entschuldigung, sagen Sie gerade nochmal, wenn Sie was machen? Da unten wäre doch bei dem HF. Ah, hier. Das ist ja das Bindende, oder? Wenn ich da aus dem das Antibindende hätte andere Vorfaktoren. Das habe ich mal irgendwo angedeutet und mich irgendwie so ein Vorfaktor A' gesandt hat oder sowas. Hier, Sie sehen, die sind anders. Und die Linearkombination ist eben auch noch so gemacht, dass hier ein Minus steht. Richtig. Also was muss ich aufschreiben? Ich muss aufschreiben, wenn zwei Atomorbitale die gleiche Energie haben, wenn 2AO gleiche Energie, dann sind die Koeffizienten im Molekülorbital gleich. Und ansonsten gilt, der Koeffizient des tiefen Atomorbitals ist größer im bindenden Molekülorbital. Und die Vorzeichen sind gleich im bindenden und ungleich im antibindenden Molekülorbital. Auch das sehen Sie, wenn Sie nochmal auf unsere Grafik gucken. Sie sehen, hier habe ich den größeren Koeffizienten vom niedrigeren Atomorbital, aber die Vorzeichen sind gleich. Das heißt, ich habe hier dieses positive Vorzeichen mit einem Koeffizienten mit positivem Vorzeichen multipliziert und dieses positive Vorzeichen, was von hier kommt, mit einem positiven Koeffizienten multipliziert und dieses hier negativ auch mit einem positiven Koeffizienten multipliziert. Wenn Sie ins antibindende Molekülorbital gucken, sehen Sie, haben sich die Vorzeichen umgedreht. Erstmal haben wir hier den größeren Koeffizienten beim höheren Atomorbital und wir haben die Vorzeichen getauscht beim Koeffizienten von F2PZ. So können Sie sich Molekülorbitale händisch konstruieren. Und was ich gerne noch machen möchte, ist Ihnen die Bezeichnung der entstehenden Molekülorbitale nochmal zeigen. Vielleicht vorher noch ganz kurz hier. Hier sehen Sie, wie der Überlapp ansteigt. Für S-Orbital mit S-Orbital sehen Sie, ist der größte Überlapp für R gleich 0. Für Px mit Px zum Beispiel sehen Sie, ist auch hier der größte Überlapp bei R gegen 0. Und wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Der Überlapp zwischen S und P-Orbitalen hat seinen höchsten Wert nicht bei 0, sondern eben bei dem Abstand, bei dem Sie positive Vorzeichen vom S-Orbital mit dem positiven Vorzeichen vom P-Orbital mischen. Gut. Bevor wir zu den Symmetrien der entstehenden Molekülorbitale... Sie kommen mit einer Frage, ja? Die Frage war, wiederholen wir doch mal für unsere lieben Zuschauer daheim an den Monitoren, war, warum liegt F2PZ tiefer als H1S? Erstmal könnte es sein, dass Sie nicht wissen, dass das so ist. Ja? Das wäre nicht so schlimm, weil Sie es ausrechnen können. Und zwar können Sie es ausrechnen, indem Sie die Schrödinger-Gleichung für das Wasserstoffatom aufstellen und die Energieeigenwerte finden. Und Sie können die Schrödinger-Gleichung aufstellen für das Fluoratom und können auch da die Energieeigenwerte finden. Haben Sie gemacht? Das heißt, Sie können es einfach ausrechnen. Und dann würden Sie da drauf kommen. Und jetzt hätten Sie aber gerne noch eine Plausibilität. Warum ist das so? Das liegt daran, dass die Kernladung von Fluor viel größer ist. Und deswegen Sie eben ein energetisch niedrigeres Niveau finden für Kerne im 2p-Orbital, als Sie finden für die Elektronen im H1s-Orbital. Also liegt an der Kernladung. Okay, dann machen wir jetzt 5 Minuten Pause und um 7 Minuten vor 11 weiter. So, dann machen wir weiter. Vielleicht erstmal völlig aus dem thematischen Kontext heraus eine Frage, die gerade auftauchte. Was ist denn der Unterschied zwischen Hartree-Fock und Variationsrechnung? Das hat erstmal nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun. Fangen wir mal an mit Variationsrechnung. Variationsrechnung wäre, Sie kennen die Wellenfunktion nicht genau. weil zum Beispiel der Hamilton-Operator so kompliziert ist, dass Sie keine Eigenfunktionen mehr einfach ausrechnen können. Dann könnten Sie auf die Idee kommen, Sie nehmen irgendeine approximierte Wellenfunktion. Diese approximierte Wellenfunktion könnte zum Beispiel sein, a mal eine Parabel plus b mal ein Polynom fünften Grades. Das wäre ziemlich geraten, aber könnte ja eine Wellenfunktion sein. Und jetzt könnten Sie an diesem Ansatz was variieren, nämlich zum Beispiel das a und das b. Und jetzt variieren Sie munter drauf los und interessieren sich jetzt dafür, für welchen Wert von a und b kommt meine approximierte Wellenfunktion der tatsächlichen Wellenfunktion möglichst nahe. Und da wird Ihnen der Klaus Bold irgend so ein Theorem gezeigt haben, dass der zum Beispiel Energieeigenwert oder der Energieerwartungswert, den Sie finden, für die approximierte Wellenfunktion immer größer oder gleich zu dem Energieeigenwert der tatsächlichen Eigenfunktion ist. Das haben Sie irgendwo gehört. So, und jetzt müssen Sie noch eine smarte Überlegung machen. Wenn die approximierte Funktion immer einen Energiewert liefert, der größer oder gleich ist als der tatsächlichen Eigenfunktion, dann variieren Sie doch bitte so, dass Sie den niedrigsten Energiewert Ihrer approximierten Wellenfunktion finden und der ist dann am nächsten dran an dem, was Sie bei einer exakten Rechnung bekommen würden. Das ist das Variationsprinzip oder die Variationsrechnung. Okay, völlig losgelöst davon, Hartree-Fock. Bei Hartree-Fock haben wir folgendes Problem. Wenn wir einen Kern und ein Elektron haben im Wasserstoffatom, dann können wir die Schrödinger-Gleichung prima lösen. Wenn wir aber mehr als ein Elektron haben, nehmen wir an, zum Beispiel wir haben drei Elektronen, dann haben wir zwei Elektronen im 1s-Orbital und das dritte Elektron im 2s-Orbital. Und jetzt ist die Frage, wie sieht denn jetzt die Wellenfunktion aus für dieses dritte Elektron? Und dazu müsste ich mir überlegen, was für ein Kernpotenzial sieht denn dieses dritte Elektron? Und das sieht natürlich ein abgeschirmtes Potenzial, weil Sie die zwei Elektronen im 1s-Orbital zwischen Kern und dem dritten Elektron haben könnten. Jetzt wissen Sie aber nicht, wie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser 1s-Elektronen ist, weil die ja auch wieder wechselwirken mit dem dritten Elektron. Das ist ein Vertrakt, ja? Also alle drei Elektronen interagieren irgendwie miteinander und wenn Sie sich für das dritte Elektron interessieren, dann können Sie nicht einfach ausrechnen, was die anderen beiden Elektronen machen, weil deren Verhalten auch wieder davon abhängt, was das dritte Elektron tut. Und das können Sie mit so einem Hartree-Fock-Ansatz lösen, dass Sie sagen, zunächst mal Sie mitteln über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der beiden 1s-Elektronen. Das gibt Ihnen dann irgendwie so eine Elektronenwolke und berücksichtigen deren elektrostatische Wechselwirkung mit dem dritten Elektron. Und dann machen Sie einen iterativen Ansatz und das ist dieser Hartree-Fock-Ansatz. Und den brauchen Sie eben, um mehr Elektronenatome zu lösen. Es gab noch eine weitere Frage. Die Frage war, ich formuliere die mal ganz anders, als sie gestellt wurde, aber es läuft doch aufs Gleiche raus. Und zwar, wie komme ich denn von dieser Zeile, die Sie noch nicht sehen wahrscheinlich, von dieser Zeile hier zu einem solchen Bildchen? Und was muss ich da machen? Das habe ich alles gnadenlos übersprungen, weil Sie wissen eh, wie es geht. Wie geht es nämlich? Ich muss jetzt hier die Säkulardeterminante aufstellen, die Säkulargleichung lösen, kriege zwei Lösungen und diese Lösungen stehen hier und hier. Und das hat der Klaus Bold mit Ihnen gemacht und hatte da auch ziemlich mühevoll die C11 und C12 mitgeschleppt. Und die Frage war jetzt, naja, hätte er die überhaupt mitschleppen müssen im H2-Molekül oder im H2-Plus-Molekül? Und die Antwort lautet, nein, hätte er nicht, weil im H2 die Koeffizienten beide gleich sind. Er hat es aber freundlicherweise gemacht, das spart mir viel Schreibarbeit, weil im HF diese beiden Koeffizienten nicht gleich sind und Sie dementsprechend diese 0,34 und diese 0,84 hier mitschleppen müssten bei der Lösung der Säkulardeterminanten. Okay. Jetzt haben wir den Stand, dass wir in einem zweiatomaren Molekül Atomorbitale linear kombinieren zu Molekülorbitalen. Und diese Molekülorbitale brauchen jetzt noch Bezeichnungen. Und diese Bezeichnungen kennen Sie aus der allgemeinen Chemie wahrscheinlich. Das sind irgendwelche Pi oder Pi-Stern oder Sigma-Stern-Orbitale. Das haben Sie schon mal gehört, oder? Ja. Okay. Dann machen wir es hier einfach nochmal der Vollständigkeit halber formal. Die Kategorisierung dieser Molekülorbitale ist auf der Basis ihrer Symmetrie. Molekülorbitale Symmetrie. Und zwar sind Sigma-Orbitale diejenigen, die keinen Knoten entlang der Molekülachse haben. Keine Knoten entlang der Molekülachse. Oder auch, das ist gleichbedeutend mit eine Rotation um die Molekülachse ändert nichts. Im Gegensatz dazu haben wir Pi-Orbitale, und diese Pi-Orbitale haben Knotenebenen, die Molekülachse enthält. Die Molekülachse enthalten. Und zusätzlich haben wir für ein Molekülorbital Sigma von X, Y, Z, was das gleiche ist wie Sigma von minus X, minus Y, minus Z, eine gerade Symmetrie. Und für Sigma von X, Y und Z gleich minus Sigma von minus X, minus Y, minus Z, eine U-Symmetrie. Das gucken wir uns kurz an zwei, drei Bildchen an. Fangen wir hier an. Wir fangen links oben an. Dieses Orbital hier, dieses Molekülorbital, heißt 1 Sigma G. Dieses 1 Sigma G tauchte ja schon auf in meinem Tafelanschrieb gerade eben. Das ist eine Linearkombination der beiden 1s-Orbitale mit einem positiven Vorzeichen dazwischen. Das können Sie sehen, ja. Das Ding sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Football oder sowas. Da haben Sie hier irgendwo den Kern 1, hier irgendwo den Kern 2 und da haben Sie jeweils ein 1s-Orbital drum und es gibt dann eben diese Gestalt hier. Im Gegensatz dazu hätten wir ein 1-Sigma-Stern-U-Molekülorbital. Das 1-Sigma-Stern-U-Orbital war zusammengesetzt aus einem 1s-Orbital und dann mit einem negativen Vorfaktor ein zweites 1s-Orbital. Und auch das sehen Sie hier. Hier sehen Sie, haben wir das 1s-Orbital mit dem positiven Vorzeichen, hier das 1s-Orbital mit dem negativen Vorzeichen und da sehen Sie, dazwischen fällt das Ganze auf Null ab. Ich zeige Ihnen nochmal das Bildchen, was Sie dazu vielleicht eher in Erinnerung haben. Das ist schon ein bisschen her. Hier. Das war die Geschichte mit bindenden und antibindenden Orbitalen. Hier in Rot sehen Sie Psi G mit Elektronendichte zwischen den beiden Kernen und in Blau sehen Sie Psi U mit Elektronendichte 0 zwischen den Kernen. Und genau das sehen Sie jetzt nochmal in diesen Molekülorbitaldarstellungen, die ich Ihnen gerade gezeigt hatte. Hier, das sind diese hier. So. Was Sie jetzt an der Symmetrie erkennen sollen, ist erstmal, dass beide Molekülorbitale tatsächlich Sigma-Orbitale sind. Und das sehen Sie, dass die Molekülachse, also die Kern-Kern-Verbindungsachse, die liegt ja so in diesem Bild drin. Und wenn Sie diese Geschichten hier um diese Molekülachse rotieren, ändert sich an dem Bildchen nichts. Oder mit anderen Worten, Sie haben keine Knotenebene, die diese Molekülachse verbindet. Deswegen sind es Sigma-Orbitale. Ja, Sigma-Orbitale, keine Knotenebene entlang der Molekülachse. Prima. Sie könnten sich an dieser Stelle zum Beispiel merken, wenn Sie zwei 1s-Orbitale miteinander kombinieren, bekommen Sie ein Sigma-Orbital. Dann die Geschichte mit gerade und ungerade, können Sie auch schön sehen. Da ist hier so ein gelber Pfeil eingemalt, der geht von, weiß nicht, minus x minus y nach plus x plus y und Sie sehen, das Vorzeichen ändert sich hier nicht. Oder wir haben kein, oder ja, wir haben dementsprechend keine Vorzeichenänderung. Das ist also diese gerade Symmetrie. Deswegen ist das ein 1 Sigma gerade. Und hier sehen Sie, wenn Sie dem Pfeil entlang gehen, ändert sich das Vorzeichen. Deswegen ist es ein 1 Sigma ungerade. Und dass hier ein Stern ist, signalisiert Ihnen, dass das antibindende Orbital. So. Was muss ich noch dazu sagen? Ich glaube, das war das Wichtige hierzu. Dann zu den 1PG-Stern und 1PU-Molekülorbitalen. Das ist eine Kombination von einem 2PX und einem 2 2PX-Orbitalen, hier und hier. Und zwar entweder so, dass Sie die mit dem geraden Vorzeichen kombinieren oder hier mit dem negativen Vorzeichen. Sie sehen schon, wenn Sie zum Beispiel die rechte Hälfte in diesem Bild mit dem negativen Vorzeichen multiplizieren, dann wird aus dem Blauen was Rotes, aus dem Roten was Blaues und das gibt dann dieses Bildchen hier. Sie erkennen, dass das Pi-Orbitale sein müssen, weil Sie eine Knotenebene haben auf der Kern-Kern-Verbindungsachse und Sie sehen die Symmetrie hier, gerade Symmetrie, weil Sie ein Vorzeichen Erhalt haben bei Inversion am Zentrum und hier haben Sie eben eine Vorzeicheninvertierung. Beachten Sie bitte, dass die Kombination von 2px und 2py-Orbitalen eben Pi-Molekülorbitale ergeben. Wenn Sie 2pz-Orbitale kombinieren würden, dann würden Sie ein Sigma-Orbital bekommen. Gut, das ist jetzt hier in weiteren Beispielen gezeigt, die ich, glaube ich, nicht weiter diskutieren möchte. Was ich eben nochmal aufschreiben will, ist, ja, muss ich wahrscheinlich schon machen, nochmal so eine Auflistung der typischen Molekülorbitale von zwei atomaren Molekülen. Also, nach steigender Energie beginnen wir mit dem 1-Sigma-G-Molekülorbital. Sie wissen schon, das hat die beteiligten Atomorbitale 1s. Und wir haben das 1-Sigma-U-Sternmolekülorbital. Auch das ist zusammengesetzt aus den 1s-Atomorbitalen. Das nächste wäre 2-Sigma-G. Das ist zusammengesetzt aus den 2s-Atomorbitalen und das 2-Sigma-U-Stern. Das ist auch zusammengesetzt aus den 2s-Atomorbitalen. Und wir haben Sigma G und 3 Sigma U Stern. Die sind aus den zwei PZ-Orbitalen zusammengesetzt. Vielleicht sehen Sie das hier. Naja, ich muss zugeben, es ist ein bisschen klein, aber Sie können so ungefähr erahnen, ja, dass wir hier 2 Sigma G haben, hier 2 Sigma U Stern. Und dann haben wir hier 3 Sigma G. Ein Detail, was für Sie wichtig ist, ist, dass in dieser Reihe von Lithium 2 bis Fluor 2 die Energie des 3 Sigma G-Orbitals irgendwann hier unter die Energie von dem 1P-Orbital kommt. Das ist ein Detail, das brauchen Sie für irgendeine der Übungsaufgaben auf dem aktuellen Blatt. Also gucken Sie einfach nochmal auf die Abbildung 2410 in Engel-Read, da können Sie nochmal genau sehen, wie die energetische Lage dieser Molekülorbitale verläuft. Wenn wir diese Liste weiterführen, da haben wir nach 3 Sigma U Stern irgendwann auch nochmal 1 Pi U. Das ist aus den 2 Px bzw. aus den 2 Py Orbitalen zusammengesetzt und ist dementsprechend entartet. Und wir haben dann auch 1 Pi G Stern entsprechend. Bitte beachten Sie, dass diese Zahl, die hier vorne steht, 1, 2, 3, 1 und so weiter, einfach nur die energetische Reihenfolge angibt. Und die energetische Reihenfolge wird eben für die Sigma- und die Pi-Orbitale separat voneinander gezählt. Wenn ich mir jetzt mit Hilfe dieser Faustregeln Molekülorbitale konstruiert habe, dann kann ich diese Molekülorbitale mit Elektronen besetzen. Das haben wir an zwei Beispielen schon gesehen. Ja, hier vielleicht Helium 2 und H2. Zunächst mal der einfachste Basissatz zur Linearkombination von Molekülorbitalen ist, ich nehme die beiden 1s-Orbitale, dann bekomme ich ein 1-Sigma-G und ein 1-Sigma-U-Stern-Molekülorbital mit all den Regeln, die wir kennen. Das ist für Wasserstoff und Helium analog zueinander. Und jetzt muss ich die beteiligten Elektronen auf die Molekülorbitale verteilen. Das sind im Falle von H2 2 Stück. Und die setze ich eben auf das bindende Molekülorbital. Und damit sehen Sie, bekommen Sie eine Energieabsenkung bei Molekülbildung und deswegen ist H2 stabil. Bei Helium müssen Sie jetzt 4 beteiligte Elektronen auf die Molekülorbitale verteilen. Und da sehen Sie, passen aufgrund des Pauli-Prinzips nur 2 in das 1-Sigma-G-Orbital und 2 ins 1-Sigma-Stern-U-Orbital. Wichtige Regel ist, dass die Energieabsenkung betragsmäßig kleiner ist als die Energieanhebung. Das heißt, Helium 2 ist nicht stabil. Das können Sie hier zum Beispiel auch für F2 machen. Bei F2 bietet sich an, einen Basissatz zu wählen, der größer ist als nur 2 Atomorbitale. Was Sie gleich mal sehen ist, 1s ist gar nicht gezeigt. Wir beginnen hier bei 2s. Wenn Sie das vollständig malen wollten, wäre hier unten irgendwo viel tiefer auch nochmal die Kombination von 1s mit 1s zu einem 1 Sigma G und einem 1 Sigma U Stern Molekülorbital und die wären komplett mit Elektronen gefüllt, 4 Stück insgesamt. Ist hier einfach nicht gezeichnet. Dann haben wir hier die Kombination 2s mit 2s zu 2 Sigma G und 2 Sigma U Stern, ist auch komplett gefüllt. Und dann haben wir eben hier die Kombination der 2p-Orbitale. Da haben wir einmal die zeige ich Ihnen auf dieser Tafel nochmal, einmal die Linearkombination der zwei pz-Orbitale zu 3 Sigma g. Die sehen Sie hier und hier zu 3 Sigma U Stern. Und Sie haben die Kombination der 2 px und 2 py Orbitale zu 1 pi U und 1 pi g Stern. Und Sie sehen, die sind hier so doppelt gemalt, weil die eben entartet sind. Oder mit anderen Worten, im Atomorbital haben Sie hier px, py, pz dreifach entartet. Und hier haben Sie eben die 1PU und 1PG Stern Molekülorbitale, die zweifach entartet sind, sodass Sie da insgesamt 4 Elektronen reinpacken können. Hier hätten Sie das für N2. Irgendwo tauchte vorhin die Frage auf, wie ist es bei großem energetischen Abstand? Und da sehen Sie zum Beispiel hier, ist mit so gestrichelten Linien angedeutet, dass zum Beispiel das 2s-Orbital immer noch ein bisschen reinmischt ins 3-Sigma-U-Stern-Orbital und so weiter. Sie können sich aufgrund der Linearkombination natürlich relativ einfach das Aussehen dieser Molekülorbitale zusammenbasteln, indem Sie die halt einfach entsprechend miteinander kombinieren, also die jeweiligen Atomorbitale entsprechend kombinieren. Sehen Sie zum Beispiel hier wieder, hier hat man ein gerades Molekülorbital, dementsprechend diesen Vorzeichenverlauf, im Gegensatz dazu die ungerade Kombination mit diesem Vorzeichenverlauf hier. Ja, dieses Bildchen hier hatte ich Ihnen schon gezeigt. Sie füllen dann die Molekülorbitale mit Elektronen auf. Und was Sie zum Beispiel hier sehen, ist, wenn Sie das ordentlich machen, dass Sie aufgrund dieser Entartung des Pi-Orbitals hier tatsächlich an manchen Stellen, zum Beispiel sehr prominent für Sauerstoff, hier 2 Elektronenspins haben, die parallel orientiert sind. Das ist deswegen möglich, weil Sie eben 2 entartete Molekülorbitale hier haben. Und was Sie vielleicht sich schon mal merken können, das ist eine Besonderheit in den magnetischen Eigenschaften. Das ist paramagnetisch. Haben Sie schon mal gehört, Paramagnetismus? Ja, okay. Also Sie würden anhand, oder noch anders gesagt, ohne jetzt irgendwie besonders viel Vorwissen reinzustecken, können Sie anhand dieser einfachen Faustregeln, können Sie solche Molekülorbitale konstruieren, die einfach von unten nach oben stur mit Elektronen auffüllen und können vorhersagen, dass O2 paramagnetisch ist. Das finde ich ganz, ganz hübsch eigentlich. Vielleicht noch eine andere einfache Faustregel, das ist die Bindungsordnung. Mit der Bindungsordnung können Sie vorhersagen, ob ein Molekül stabil ist oder wie groß seine Bindungsenergie ist. Und wahrscheinlich haben Sie das schon mal irgendwo gehört, dass die Bindungsordnung gerade gegeben ist als 1/2 mal Anzahl der Elektronen in bindenden Molekülorbitalen minus der Anzahl der Elektronen in antibindenden Molekülorbitalen. Ist Ihnen diese Regel schon mal irgendwo untergekommen? Das wissen Sie. Bindungsordnung? Kennen Sie diese Formel irgendwoher? Das machen Sie ständig in welchen Fächern? OC. AC. Mhm. Und das heißt, Sie können eben jetzt, wenn Sie die Molekülorbitale einfach mit Elektronen auffüllen, können Sie die Bindungsordnung bestimmen. Also zum Beispiel können wir mal gucken, hier sehen Sie die Bindungsordnung für H2 plus wäre 1/2. Warum wäre das so? Weil Sie bei H2 plus nur ein Elektron im bindenden Molekülorbital haben. Das heißt, anhand dieser Formel hier muss ich das noch mit einer 1/2 multiplizieren, dann habe ich ein 1/2 für die Bindungsordnung. Wenn Sie H2 nehmen, haben Sie 2 Elektronen im bindenden Orbital, mal 1/2 gibt eine Bindungsordnung von 1. Und wenn Sie dazu noch Helium-2 nehmen, da haben Sie 2 Elektronen im bindenden Molekülorbital, 2 Elektronen im antibindenden Molekülorbital, Bindungsordnung gibt 0. Und da sehen Sie hier den Verlauf. Und wenn Sie das jetzt vergleichen, zum Beispiel mit einer Bindungsenergie, dann sehen Sie, ist der Verlauf relativ gut korreliert mit der Bindungsordnung. Also Sie würden mit diesem einfachen Modell auch vorhersagen, dass zum Beispiel die Bindungsenergie von N2 mit einer Bindungsordnung von 3 eben oberhalb der Bindungsenergie von O2 liegt, was eben eine Bindungsordnung von nur 2 hat. Das Prinzip kennen Sie und jetzt haben Sie auch noch die Molekülorbitaltheorie dahinter mit dabei. Ich habe noch ein ziemlich langes Kapitel, was ich allerdings aus Zeitgründen mit Ihnen nicht mehr machen möchte. Das ist SP-Hybridisierung. Das haben Sie natürlich auch schon irgendwo kennengelernt. Und ich würde Ihnen gerne einfach nur den quantenmechanischen Hintergrund liefern, was SP-Hybridisierung ist. Aber dazu muss ich erst nochmal die Tafel wischen. SP-Hybridisierung Wenn Sie das Beispiel Kohlenstoff nehmen, dann haben Sie für isolierten Kohlenstoff die elektronische Konfiguration 1s², 2s², 2p². Und jetzt haben Sie eben je nach Bindungssituation den Kohlenstoff vorliegen, zum Beispiel sp3 hybridisiert, sp2 hybridisiert oder sp hybridisiert. Ich schreibe Ihnen nur auf, wie die sp2 Hybridisierung aussieht. Diese elektronische Konfiguration ist dann 1s², 2py1, psia1, psib1 und psic1, wobei psia, psib und psic eben diese Hybridorbitale sind. Und Hybrid sagt jetzt nichts anderes, als dass psia, psib und psic Linearkombinationen sind von S und P. Und zwar zum Beispiel Psi A ist C1 mal Phi 2PZ plus C2 mal Phi 2S plus C3 mal Phi 2px. Und jetzt sehen Sie eben schon, ich habe jetzt hier eine sp2-Hybridisierung mit einem Beitrag von einem s-Orbital und zwei p-Orbitalen. Das können Sie jetzt für psi-b und psi-c genauso machen, können dann die Koeffizienten c1, c2, c3 und so weiter bis c9 bestimmen und haben dann die richtige quantenmechanische Beschreibung für einen sp2-hybridisierten Kohlenstoff. Ebenfalls überspringen möchte ich an dieser Stelle die Beschreibung von konjugierten Systemen. Bei den konjugierten Systemen müssen Sie sich eine Linearkombination basteln für Ihre Elektronen in dem p-Orbital, die delokalisiert ist. Das ist der Clou. Ich muss mal gucken, ob wir da eine Übung zu machen. Ansonsten sehen Sie mich relativ in Hektik, weil ich zugeben muss, dass ich am Mittwoch ein bisschen zu sehr in Plauderlaune war und deswegen meinem Zeitplan etwas hinterherhinke. Ich kann es nämlich kaum erwarten und ich bin mir sicher, es geht Ihnen ähnlich. Ich kann es kaum erwarten, dass wir mit unserem Kapitel Spektroskopie anfangen, was ich eigentlich für heute schon geplant hatte, was wir jetzt aber eben auf nächste Woche verschieben. Jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden sozusagen. Mit anderen Worten, wir sind an dieser Stelle, an einer wichtigen Stelle in dieser Vorlesung angekommen. Wir würden nämlich jetzt die Quantenmechanik abschließen. Ich sehe Ihren Missmut, aber diese Vorlesung muss einfach auch noch andere Inhalte bringen. Und Ich kann Sie insofern beruhigen, als dass wir natürlich die Spektroskopie nur quantenmechanisch erklären werden können. Also alles wird wieder da sein, aber wir würden einfach ein bisschen angewandter werden. Das heißt, jetzt wäre auch noch mal eine gute Gelegenheit, Fragen zu stellen zur Quantenmechanik. Ja, bitte. Das ist untergegangen. Das ist einfach das Ergebnis der Rechnung, die wir nicht gemacht haben. Sagen wir mal, Sie hätten ja auch nicht vorhersagen können, dass die gerade Linearkombination von 1s-Orbitalen energetisch günstiger ist, sondern das war ein Ergebnis der Lösung der Säkulargleichungen. Und genauso müssten Sie es eben bei den Pi-Orbitalen auch machen. Und da ist es eben tatsächlich so, dass die Reihenfolge anders ist, dass eben die ungerade Linearkombination energetisch günstiger sind, die deswegen ein Pi-U haben und einmal ein Pi-G-Stern. Ist aber, also ist nichts Geheimnisvolles dahinter sozusagen. Okay, dann hat irgendjemand von Ihnen einen Terminkalender da? Könnten Sie mir mal sagen, was Dienstag für ein Datum ist, nächsten Dienstag? Bitte? Wüsste das irgendjemand? Und der Dienstag da drauf? Verflixt. Ich wollte Ihnen so gerne einen spektroskopischen Vortrag ans Herz legen, der an einem Dienstag stattfindet. Ich weiß aber momentan nicht, an welchem Dienstag. Das heißt, ich muss diese Ankündigung nochmal verschieben. Ich denke, er findet nicht nächste Woche statt, aber ich sage Ihnen nochmal Bescheid. Das hat einfach damit zu tun, dass Sie ja als Fundamentalkritiker dieser Vorlesung festgestellt haben, dass es kaum Praxisbeispiele aus der Forschung gibt, was völlig richtig ist. Ja. Aber dass dieser Vortrag von einem Gast, der hierher kommt, das wäre mal ein Beispiel, wo Sie sehen, Spektroskopie in der Forschung. Und da würde ich Sie dann gerne einladen dazu. Und würde Ihnen aber nochmal Bescheid sagen, wann genau das ist. Gut, dann sind wir 3 Minuten zu früh fertig, was wahrscheinlich auch kein Schaden ist. Schönes Wochenende. Danke sehr.